Ich möchte Sie auch ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie gerne aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 16. 1. Korinther Kapitel 16. Wenn wir das Kapitel lesen, da kommt der Apostel Paulus. Und zuerst sagt er eine Anweisung über Sammlungen in der Gemeinde. Das ist Vers 1 bis 4. Und dann redet er im Vers 5 bis 9 über Reisepläne des Apostels Paulus. Dann verschiedene Mitteilungen an die Mitarbeiter von Vers 10 bis und mit Vers 18. Und dann am Schluss noch die Verse 19 bis 24. Es sind die Segens und Grüße an die Gemeinde in Korinth. Und so lesen wir miteinander. Wir kommen dann auf die anderen Verse, Verse 1 bis und mit Vers 19 oder 18 kommen wir noch zu sprechen. Aber jetzt lese ich nur die Verse 21 bis und mit Vers 24. Da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Das war so wie eine Unterschrift, ein Siegel, eine Bestätigung, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Und dann kommt etwas, das mich ein wenig erschreckt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich das so lese, heißt es nämlich, wer den Herrn Jesus nicht liebt, der sei verflucht. Und dann, Maranatha, unser Herr, kommt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, denen ich durch Christus Jesus verbunden bin. Das waren jetzt die Verse 21 bis mit Vers 24. Nun, das sind harte, starke Worte, die hier der Apostel Paulus am Schluss seines Briefes benutzt. Wer den Herrn Jesus nicht liebt, sei verflucht. Und da taucht doch schnell einmal die Frage auf, ja, wie kann man so etwas sagen? Ist das nicht zu hart, zu übertrieben? Nun, dabei muss man auch den Hintergrund ein Stück weit beachten. Der Apostel Paulus, der hatte 1,5 Jahre lang in Korinth gearbeitet. Können Sie nachlesen, Apostelgeschichte 18, Vers 11 und folgende. Er hat sehr viel Zeit, sehr viel Kraft, sehr viel Energie aufgewendet für diese Gemeinde in Korinth. Er hat diese Gemeinde in Korinth auf ein gutes, solides, biblisches Fundament gestellt. Und dann ging der Apostel Paulus nach 1,5 Jahren ging er weiter. Und in der Abwesenheit des Apostels Paulus, da schlichen sich immer mehr verschiedenste Nöte in diese Gemeinde mit ein. Da war Unmoral, Streit, Gruppenbildungen. Wir haben das alles in diesen Schritten durch die Bibel in den verschiedenen Kapiteln angeschaut. Es war mit einem Wort, da war wieder Sünde hineingekommen. Und nun kommt der Apostel Paulus und er stellt und hat sich diesen Problemen in dieser Gemeinde gestellt. Als ein echter Seelenhirte ging er diesen Nöten auf den Grund. Ihm war die Gemeinde nicht egal. Er wollte ihnen aus dieser ganzen Not heraushelfen, aus ihrem falschen Denken, dem falschen Handeln. Er wollte sie herausholen und er wollte sie wieder ganz neu zu einem Leben im Sieg führen. Die Seelsorge, die der Apostel Paulus dabei anwandte, war ganz interessant. Und ich denke, das ist auch die Grundlage für heutige echte Seelsorge. Denn der Apostel Paulus, er geht und er verkündigt ihnen als erstes Jesus Christus, den Gekreuzigten. Also er nimmt die Menschen in ihrer Not und er stellt ihnen wieder ganz neu Jesus groß vor Augen. Er begeistert sie wieder ganz neu für Gottes Wort. Er spornt sie an für ein Leben in der Hingabe mit Gott. Und er gibt ihnen ein persönliches Beispiel eines Lebens in der Hingabe, im Dienst, in der Nachfolge Jesu. Also all diese Punkte. Und in alledem wusste der Apostel Paulus, wusste um die Kraft des Evangeliums. Er wusste, dass das Evangelium, das Wort Gottes, er sagt an einer anderen Stelle, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Er wusste, dieses Evangelium kann Menschenherzen erreichen. Und wenn ein Menschenherz das zulässt, wenn ein Menschenherz sagt Ja zum Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, dann verändert dieses Wort Gottes, dann verändert das Evangelium von Jesus Christus Menschenherzen. bereinigt Situationen, bringt Licht in die Dunkelheit und es ist die Kraft, um Leben zu verändern und neu zu machen. Und all das wusste der Apostel Paulus. Und deswegen sagt er, weil er das wusste, in 1. Korinther 2, Vers 2 sagte er, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das war das zentrale Thema des Apostels Paulus, um die Korinther aus ihrer Not herauszureißen und ganz neu in eine Gottesbeziehung mit Jesus Christus hineinzuführen. Und er wusste, dass wenn die Menschen in Korinth, und er wusste, wenn die Menschen heute auf dieses Wort eingehen, auf das Evangelium eingehen, dann werden diese Menschen durch das Wort Gottes, durch das Evangelium verändert. Denn er sagt dann am Schluss seiner ganzen Ausführung durch den Korintherbrief, sagt er am Schluss in 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wenn Menschen sich wirklich auf dieses Evangelium einlassen, wird ein Leben verändert, umgestaltet und es darf daraus ein Leben im Sieg werden. Die Korinther, ihnen wurde das alles gesagt. Und nun standen die Korinther vor der Entscheidung. Wollen wir das annehmen, was uns der Apostel Paulus verkündigt hat? Wollen wir auf das Evangelium eingehen? Wollen wir das Evangelium auf uns wirken lassen und eine Veränderung in unserem Leben bewirken lassen? Die Korinther, die mussten sich entscheiden. Und deswegen kommt nun der Apostel Paulus ganz am Schluss, er hat ja 15 Kapitel lang hat er gepredigt. Am Schluss noch einmal die wunderbare Hoffnung. In Kapitel 15 haben wir gesehen, die wunderbare Hoffnung der Auferstehung hat er noch einmal ihnen dargelegt. Kapitel 15 ab Vers 40 und so weiter oder ab Vers 35. Und dann sagt er, jetzt kommt er ganz zum Schluss und sagt, wer aber den Herrn Jesus nicht liebt, der ist verflucht. Also wenn jemand Nein sagt zu einem ganzen Evangelium, der ist verflucht. Man kann auch übersetzen, wer den Herrn Jesus nicht liebt, der ist dem Untergang geweiht. Also wenn jemand das Evangelium kennt, das Evangelium weiß und dieses Evangelium ablehnt, der ist über kurz oder lang dem Untergang geweiht. Das heißt, Paulus sagt hier den Korinther, wenn ihr, ihr lieben Korinther, den Ratschlag Gottes, den ich euch dargelegt habe, nicht annehmt, dann werdet ihr Schaden nehmen. Wenn ihr Nein sagt zum Wort Gottes, das ich euch verkündigt habe, dann hat das Konsequenzen. Wenn ihr wider besseres Wissen handelt, dann bleibt nur noch der Untergang. Der Leuchter wird weggeschoben. Ihr habt keine Licht- und Salzkraft mehr. Und diese Situation sehen wir in der Bibel immer wieder neu. Da stehen Männer Gottes auf und sie sagen ganz klar, so wie der Mose, er legte ihnen Segen und Fluch vor. Ein Elia sagt zu dem Volk Israel auf dem Karmel, entscheidet euch, wem ihr dienen wollt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten. Oder der Herr Jesus sagt in der Offenbarung, und das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, sagt der Herr Jesus in Offenbarung Kapitel 2, und er klagt an und er stellt die Gemeinde in Ephesus damals vor die entscheidende Frage, ja, was wollt ihr? Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt der Herr Jesus zu dieser Gemeinde, bedenke doch, von wo du gefallen bist. Tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn nicht, dann komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Es ist genau das Gleiche, was ein Mose gesagt hat, ein Elia gesagt hat, was ein Apostel Paulus den Korinthern vorlegt und was der Herr Jesus der Gemeinde von Ephesus sagt. Entscheidet euch. Und wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr über kurz oder lang dem Untergang geweiht. Oder wie es Paulus sagt, wer den Herrn Jesus nicht liebt, der ist verflucht. Und nun kommt der Apostel Paulus, und er sagt dann, als Gegenpol zu dem, wer den Herrn Jesus nicht liebt, sagt er etwas ganz Interessantes. Er sagt, In Vers 22b, auch ganz am Schluss dieses Kapitels, sagt er, wie als Gegenpol, Maranatha, unser Herr kommt. Ja, warum sagt das der Apostel Paulus mitten in diese Situation hinein? Weil die Wiederkunft Jesu niemanden kalt lässt. Die Wiederkunft Jesus, da müssen wir uns entscheiden. Wenn Christen mit der Wiederkunft Jesu rechnen und so damit rechnen, dass sie jetzt stattfinden kann, jeden Augenblick, am Morgen, wenn ich aufstehe, Herr Jesus, jetzt könntest du kommen. Wenn ich mich zum Mittagstisch setze, Jesus, jetzt könntest du kommen. Oder am Abend, wenn ich mich zu Bett lege oder nachts nicht schlafen kann, Jesus, jetzt könntest du wiederkommen. Wenn dieses Denken mein Kopf, mein Herz beeinflusst, das verändert radikal mein ganzes Leben. Das verändert die Einstellung zu den Dingen dieser Welt. Es verändert die Art meines Handelns und die Entscheidungen, die ich treffe. Ich habe ganz andere Zielsetzungen, wenn das mein Denken beeinflusst oder bestimmt. Wenn ich mit der Wiederkunft Jesu rechne, dann habe ich ein anderes Verhältnis zu den Gütern dieser Welt. Und interessant, Apostel Paulus, er hat ja in Kapitel 16 hat er geschrieben am Anfang, ja, über Geld. Sie sollen sammeln. Dann redet er über Reisepläne. Dann redet er verschiedene Mitteilungen an die Mitarbeiter. Und ganz am Schluss sagt er, aber Maranatha, Maranatha, Jesus kommt. Das heißt, wenn ich mit der Wiederkunft Jesu rechne und sie könnte jetzt stattfinden, dann habe ich ein anderes Verhältnis zu den Gütern dieser Welt, zu dem Geld, zu dem Besitz, zum Reichtum, zu meinem Auto, zu meinem Handy und so weiter. Wenn ich mit der Wiederkunft Jesu rechne, dann habe ich eine große Passion. Nämlich, ich will eines, ich will den Menschen das Evangelium sagen. Wenn ich mit der Wiederkunft Jesu rechne, dann bin ich eine Ermutigung für die anderen Gläubigen. Ich möchte sie ermutigen, komm, miteinander schaffen wir das. Miteinander gehen wir den Weg mit Jesus. Miteinander kommen wir ans Ziel. Ich will dir eine Hilfe sein. Ich will dir eine Stütze sein. Ich will dir eine Stärkung sein. Wenn ich mit der Wiederkunft Jesu rechne, dann bin ich ein Vorbild im Glauben, denn ich lege alles ab, was hindert. Jede Sünde, alles, was mich niederziehen könnte, unreine Gedanken, unreine Worte, unreine Handlungen, ich lege sie ab, weil Jesus kommt. Und es könnte heute sein. Und so lesen wir miteinander die ersten Verse von 1. Korinther, Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Da sagt der Apostel Paulus, nun zu den Geldsammlungen für die Gläubigen. Also der Apostel Paulus nimmt ganz automatisch an, dass ein jeder Christ etwas auf die Seite tut, um dieses Geld einzusetzen für Gottes Sache. Nimmt er ganz automatisch an. Er sagt, nun zu der Geldsammlung für die Gläubigen. Macht es am besten so, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Jeden Sonntag lege jeder von euch so viel Geld zurück, wie es in seinen Möglichkeiten ist oder seinen Möglichkeiten entspricht. Dann muss nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Denn gleich nach meiner Ankunft will ich dann Brüder, die ihr für geeignet haltet, mit euren Gaben und Empfehlungsschreiben nach Jerusalem schicken. Wenn es sich empfiehlt, dass auch ich hinreise, dann sollen sie mich begleiten. Der Apostel Paulus, mich fasziniert diese Person. Er ist und er gleicht diesem klugen und treuen Knecht, von dem der Herr Jesus redet in Matthäus 24. Wo der Herr Jesus sagt, wir lesen miteinander Matthäus 24, Vers 45. Da sagt der Herr Jesus, wer ist denn der treue und kluge Diener oder Knecht oder Sklave oder Angestellte, dem sein Herr aufgetragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzubereiten. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Also ein treuer Diener, der in der Erwartung des Herrn Jesus steht, der damit rechnet, dass Jesus wiederkommt, er ist bereit. Und in seiner Treue setzt er alles ein, um Gottes Auftrag und Sache auszuführen. Er benutzt seine Intelligenz, er benutzt seinen Intellekt, all das. Er benutzt seine Fähigkeiten, Möglichkeiten und er setzt alles ein für die Sache des lebendigen Gottes. Und er weiß dabei, er ist ja nur Verwalter, auch die Güter, die er bekommen hat. Geld, Gut, alles, einfach alles. Er weiß, ich bin ja nur Verwalter. Ich bin nur ein Treuhänder. Da hat jemand mir etwas zu treuen Händen anvertraut, damit ich das einsetze für Gottes Sache. Das ist eigentlich das Ziel der Güter, die wir haben. Nicht für uns selber, klar, wir dürfen uns freuen, aber wir sollen das einsetzen für ihn. Und genau das wusste schon der König David. Der König David im Alten Testament, als es darum ging, Güter zu sammeln, für was? Nämlich für den Tempel. Da sagte David Folgendes, und bitte schlagen Sie das auf, 1. Chroniker 29, Abvers 14. Der David hat gesammelt, hat vieles auf die Seite getan, Gold, Silber und so weiter. Und dann sagt er, und er redet gegenüber dem Herrn und er sagt, Herr, was bin ich? Was ist mein Volk? Dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten. Und dann sagt er das ganz, ganz Interessantes. Denn von dir ist alles gekommen. Und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Also der David weiß, alles was er hat, alles was er ist, sind nur Gaben von Gott gegeben, damit wir es für seine Sache einsetzen. Und dann sagt er, im Bewusstsein dessen, dass wir nur Fremdlinge sind und Gäste, so wie unsere Väter vor uns, in Vers 15. Und so sagt der Apostel Paulus, so sollen auch die Korinther in der Erwartung der Wiederkunft Jesu, sollen sie ihre Güter, ihre Gaben einsetzen, sollen verantwortungsvoll überlegen, nachdenken, wie viel kann ich geben? Und deswegen sagt er in Vers 2 von Kapitel 16, macht es am besten so, wie ich es in den Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Jeden Sonntag lege jeder von euch so viel Geld zurück, wie es seinen Möglichkeiten entspricht. Ein treuer Verwalter, er kalkuliert gut. Er kalkuliert, er rechnet, er beschlägt die Kosten und dann setzt er so viel Geld wie möglich für Gottes Sache ein. Er benutzt seine finanziellen Möglichkeiten, er fördert damit Gottes Sache, Gottes Reich. Und er weiß, morgen könnte es ja sein, dass ich schon weg bin und dann bekommen es entweder nur meine Erben, wenn sie nicht gläubig sind, oder sie kommen in die Hände des Antichristen. So lebt ein Christ in der Erwartung Jesu. Und genau das möchte, dass die Korinther, dass sie das auch so überlegen, so denken, so tun und entsprechend auch handeln. Und dass mal über ihrem Leben stehen kann, was der Jesus dann sagt zu diesem treuen Knecht, in Matthäus 25, 21, wo der Jesus sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, übers vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Maranatha-Christen haben auch noch etwas anderes. Maranatha-Christen haben auch eine große Last, eine große Passion für das Evangelium. Ein Wycliffe-Bibelübersetzer hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Christen können mithelfen, die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Denn Christus hat vorausgesagt, dass er dann wiederkommt, wenn unter allen Völkern das Evangelium verkündigt wird. Und deswegen liegt es auch am Missionseifer der Christen, dass doch Jesus bald wiederkommt, hat dieser Wycliffe-Bibelübersetzer gesagt. Wie viel setzen wir ein, dass Jesus wiederkommt? Paulus hatte eine große Last, die Menschen mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Deswegen, er war unterwegs, er hat gepredigt, hat sich eingesetzt, mit dem einen Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das war sein Lebensinhalt, das war sein Lebensziel. Er hat für das gelebt. Und nun kommt der Apostel Paulus und er motiviert die Korinther, ihm es gleich zu tun. Denn er sagt in Vers 5, sagt er Folgendes, ich werde aber zu euch kommen, dann nämlich, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Also Paulus hat sich ganz klare Missionsstrategien vorgenommen. Er weiß, ich will dieses Ziel erreichen. Ich will nach Mazedonien. Ich will ihnen das Evangelium verkündigen. Und wenn ich Mazedonien durchzogen habe, dann werde ich zu euch nach Korinth kommen. Und dann sagt er, bei euch aber werde ich vielleicht verweilen, oder auch überwintern. Er ist noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht, aber eines weiß er. Er sagt, ich werde kommen, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Er sagt, also damit, ich komme zu euch, ich mache zuerst meinen Dienst in Mazedonien, komme zu euch, vielleicht überwintere ich oder auch nicht, aber ich werde Leute aus euren Reihen mitnehmen, damit sie mich in meiner Missionsarbeit unterstützen, damit ihr mich begleitet, wohin ich reise. Das Leben des Paulus ist total missionarisch. Sein Ruf an die Korinther, Maranatha, unser Herr kommt. Dieses Wissen hat den Apostel Paulus angespornt. Er möchte so viele Menschen wie möglich mit dem Evangelium erreichen. Er erwartet die Wiederkunft Jesu. Das ist ihn für ihn Antrieb und Ansporn. So treffend sagt es ein Bibelwort, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Also der Apostel Paulus hat Jesus erwartet und überall, wo er gepredigt hat, hat er auch das gesagt. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Das können wir zum Beispiel nachlesen in Galater 5, Vers 5. Also das heißt, in den Gemeinden von Galatien hat er auch die Wiederkunft Jesu verkündigt. Galater 5, Vers 5, da sagt er nämlich, denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Also Paulus war ein Erwartender. Jesus kommt an die Gemeinden in Philippi, genau das Gleiche. Da sagt er nämlich in Philipper 3, Vers 20, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Den Christen in Thessalonich, sagt er, in Thessalonich, 1. Thessalonich 1, Vers 9, und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten, welchen er von den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn erretten wird. Also Paulus war ein Mann, der hat Jesus täglich erwartet. Überall, wo er hinkam, Galatien, Philippi, Thessalonich und so weiter, hat darüber gesprochen. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Und auch der Gemeinde in Korinth, das hat der Markus gelesen, ganz am Anfang. Er war einer, der hat Jesus erwartet. Und entsprechend dem lädt er nun die Korinther ein, es ihm gleich zu tun, Jesus zu erwarten und aus dieser Erwartungshaltung heraus alles einzusetzen für Gottes Sache. Und interessant, genau das sagt er auch seinem geistlichen Mitarbeiter, seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus. Er sagt zu ihm, 2. Timotheus 4, Vers 1, und interessant, das ist einer seiner letzten Briefe, die er schreibt. 2. Timotheus. Und wenn einer sein letztes, so wie sein, sein Testament schreibt, das zeigt doch, wo sein Schwerpunkt ist, wo seine Last ist, wo seine Not ist, wo sein Herz brennt. Denn er sagt zum Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 1, ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft, also zwei verschiedene Dinge, Entrückung und tausendjähriges Reich, und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft verkündige das Wort. Also Paulus lebt so in der Erwartung Jesu und sagt er, Timotheus, ich beschwöre dich, verkündige das Wort, tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Also Paulus hat nur eine Last, Menschen für Jesus zu gewinnen, weil er weiß, heute kommt Jesus und morgen könnte es zu spät sein. Sind wir heute so durchdrungen von dieser Botschaft, dass Jesus kommt? Paulus sagt den Korinthern, ich will euch mitnehmen, ich will euch mit hineinnehmen in diesen großen Missionsauftrag. Ich will euch mit hineinnehmen, das sagt er ja in Vers 5 und 6, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Er will sie mitnehmen in diese Erwartungshaltung und Missionshaltung. Und wir setzen wir uns auch ganz ein für Gottes Sache. Ich weiß nicht, jeder kann gehen, aber jeder kann geben, jeder kann seinen Möglichkeiten entsprechend, aber jeder kann beten, unterstützend, mit dabei sein in den Gebetsstunden, mit dabei sein, wenn wir beten für unsere Anliegen. Sind wir Leute, die beten? Paulus geht weiter und sagt dann als weiteres, in Vers 10 und 12 sagt er, wir wollen das miteinander lesen, 1. Korinther 16 ab Vers 10. Da sagt er, wenn aber Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei, denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleite ihn aber in Frieden, auf dass er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet. Also nochmal, was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und er war durchaus nicht willens, jetzt zu kommen. Doch er wird kommen, wenn er eine gelegene Zeit finden wird. Also zuerst einmal der Timotheus. Paulus erlebt so in der Nahwartung Jesu, dass er weiß, mein Lebensstil, mein Verhalten, alles hat Auswirkungen. Und so ist Paulus als ein nah erwartender Christ total motivierend. Paulus hat eine Last und er schreibt den Korinthern, ihr lieben Korinthern, ermutigt den Timotheus, stärkt ihn, gibt ihm einen guten Rückhalt. Paulus ist einer, wir lesen in 1. Kolosser 1, Vers 9, Paulus ist einer, er ermutigt überall, wo er hinkommt, er stärkt überall, wo er hinkommt, er gibt den Gläubigen immer einen guten Rückhalt, geht weiter mit Jesus, so schreibt er in den Kolosser 1, Vers 9, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Also Paulus ist einer, der in der Naherwartung Jesus lebt und aus dieser Naherwartung heraus betet er, bittet er, bahnt er den Weg für den Timotheus. Den Gemeinden, den Ältesten der Gemeinde von Ephesus sagt er genau das Gleiche. Er ermutigt sie, er stärkt sie, er tröstet sie. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 20, da sagt er zu den Ältesten von Ephesus, ihr wisst, wie vom ersten Tage an, als ich in Asien war und euch gelebt habe, wie ich dem Herrn demütig wie ein Sklave diente, manchmal unter Tränen oder in schweren Anfechtungen, in die ich durch die Angriffe der Juden kam. Ihr wisst, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was wichtig für euch ist. Ich habe euch öffentlich und in Häusern alles verkündigt und gelehrt. Also ein wiedergeborener Christ, der Jesus erwartet, der brennt für die Sache Jesus und er brennt auch dafür, andere zu ermutigen, zu stützen, zu stärken. Der Apostel Paulus ist einer, der die Korinther mit hineinnehmen möchte in die genau gleiche Lebenshaltung. Er möchte, dass die Korinther hineinkommen in diesen Ring des Glaubens, dass sie kämpfen, oder diese Sumo-Ringer, sie kämpfen, aber sind wir Sumo-Ringer im geistlichen Kampf für Jesus? Kann Gott uns hineinnehmen in diesen geistlichen Kampf? Sind wir Mitarbeiter an der Sache Gottes? Sind wir solche, die andere ermutigen? Sind wir solche, die andere anspornen? Wir müssen nicht große Worte tun, aber wenn nur jemand deine Hand auf deinem Rücken spürt und sagt, du, ich bete für dich. Du, ich möchte dich ermutigen, mit Jesus weiterzugehen. Oder wenn du Zeit hast, wenn jemand Not hat, ihm diese Not abzunehmen, mit ihm zu beten. Paulus ermutigt die Korinther, sich hinter Timotheus zu stellen. Und ich lese noch einmal Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Das heißt, Paulus motiviert die Korinther und sagt, ihr lieben Korinther, wenn der Timotheus zu euch kommt, dann schaut zu, dass er herzlich aufgenommen wird. Und zwar mit einem fröhlichen Gesicht. Dass er merkt, schön, dass du da bist. Es ist doch was ganz anderes, wenn jemand in die Zionshalle reinkommt und jemand auf ihn zugeht und sagt, schön, dass du da bist. Das tut doch gut. Das ermutigt, das stärkt, das macht Freude. Der Timotheus soll merken, dass er willkommen ist. Er soll merken, dass sein Dienst und sein Einsatz geschätzt ist. Er soll merken, dass seine Hingabe unterstützt wird. Paulus sagt, wenn Timotheus zu euch kommt, so bittet dafür, dass er nicht entmutigt wird. Wie schnell sind wir Menschen, die andere entmutigen? Wie schnell sind wir Menschen, die andere runterziehen? Und genau das sagt Paulus, sollen wir eben nicht sein. Wir sollen Menschen sein, die andere ermutigen, die andere stärken, die anderen Trost spenden, die anderen Mut machen, die anderen Hoffnung geben. Dass die anderen merken, der hat echt Freude, mich zu sehen. Sind wir solche Leute? Leider passiert es in letzter Zeit sehr oft, dass wir so viele negative Dinge erleben. Mails, die uns runterziehen wollen, Nachrichten, die uns bedrücken. Wisst ihr, das Schöne ist dann, wenn so ab und an wieder mal so was Schönes, Positives kommt. Gerade gestern noch habe ich ein SMS bekommen, hat jemand geschrieben, du, wir beten für dich. Heute Morgen kam eine wunderbare PowerPoint-Präsentation. Mutmachend, hinweisend auf Jesus. Das macht Mut. Sind wir Mutmacher? Paulus ist uns ein wunderbares Vorbild. Auch wie er mit Meinungen anderer umgeht. Wir haben ja den Text gelesen und wir haben auch gelesen über den Bruder Apollos. Habt ihr das festgestellt? Lest nochmal Vers 12. Wir lesen miteinander Vers 12, dann schreibt einfach der Apostel Paulus schreibt über den Bruder Apollos. Er sagt, was so dann den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm dringend zugeredet. Er möchte sich mit den Brüdern zu euch begeben. Doch er will jetzt die Reise durchaus nicht unternehmen. Er wird aber kommen, sobald es ihm gelegen ist. Ja, was ist da los? Apollos, wer war der Apollos? Der war ein begnadeter Redner. Der war ein feuriger Evangelist. Der war brennend für die Sache Jesu. Er hat in der Gemeinde von Korinth gearbeitet, das Evangelium mit Vollmacht verkündigt. Und jetzt befindet sich der Apollos zusammen mit Paulus und Timotheus und auch noch einem anderen Bruder. Er befindet sich in Ephesus, wo der Apostel Paulus einen Korintherbrief schreibt. Und nachdem der Apostel Paulus den Korintherbrief fertig geschrieben hat, sagte er zum Timotheus und auch Apollos und auch der Erastus, jetzt ist mir der Name wieder gekommen, sagte zu ihm, ihr lieben Brüder, macht euch auf den Weg, bringt den Korintherbrief nach Korinth. Und da kommt so ein frecher Kerl, Apollos, und sagt, nee, mache ich nicht. Er sagt einfach, nein. Und das gegenüber dem sogenannten großen Apostel Paulus. Was fällt dem überhaupt ein? Aber mir kommt es so vor, wie wenn das ganz bewusst hier reingeschrieben wurde, unter Leitung des Heiligen Geistes, um uns zu zeigen, wie ein Apostel Paulus mit Meinung anderer Menschen umgeht. Wir kennen die Gründe nicht, warum Apollos Nein gesagt hat. Vielleicht hat er einen anderen Dienst. Vielleicht hat er irgendwo einen anderen Schwerpunkt. Vielleicht sei die Zeit noch nicht gekommen, wir wissen das alles nicht, die Bibel schweigt. Aber die ganze Episode zeigt uns viel über den Charakter und das Verhalten des Apostels Paulus. Denn der Apostel Paulus, wie nennt er den Apollos? Meinen Feind? Meinen Gegenspieler? Er schreibt hier, was steht da? Den Bruder Apollos. Obwohl dieser eine andere Meinung hat, ihm Nein sagt, nennt er ihn Bruder. Das zeigt doch eine herzliche, innige Verbundenheit. Trotz der Absage eine Wertschätzung und Achtung. Und das ist eben ein Charakterzug eines Menschen, der wirklich mit Jesus unterwegs ist. Der in der Verantwortung vor Gott steht, er achtet, er schätzt, er wertschätzt das Gegenüber, auch wenn er in gewissen Punkten eine andere Meinung und Ansicht hat. Sind wir solche Menschen? Sind wir solche treue und klugen Diener, die den Auftrag des lebendigen Gottes ausführen? Paulus, er ist ein Teamplayer. Er schätzt die Meinung des anderen. Er unterstützt die Meinung des anderen. Er lässt sie stehen und gleichzeitig, wenn er nicht genau gleich auf der gleichen Linie ist, ist Paulus nicht einer, der sich dann ins Schneckenhaus zurückzieht und sagt, okay, hat ja alles keinen Sinn. Nee, der lässt sich nicht entmutigen. Paulus geht seinen Weg genau gleich weiter. Und er segnet den Bruder und er sagt, Bruder Apollos, was für ein Geschenk. Sind wir Menschen, die andere ermutigen, andere stärken, andere einfach eine Freude machen, auch wenn sie vielleicht nicht in allen Punkten gleiche Meinung haben. Denn Maranatha-Christen, die sind von was bestimmt? Lesen wir Vers 14. Dann heißt es nämlich, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Wir haben momentan gerade wieder zwei Brautpaare, die wir in der Ehevorbereitung vorbereiten auf ihren wunderschönen Tag. Aber ich denke, jedes Brautpaar freut sich doch, wenn es nur noch Tage sind, nur noch Stunden, wenn endlich der Moment da ist, oder nicht? Man zählt die Tage, die Stunden, man kann es kaum erwarten. Und sie sind voller Sehnsucht. Und Das Geheimnis dieses Sehnens ist doch was? In einem Wort zusammengefasst, es ist Liebe. Die Liebe ist die Triebfeder für ein Brautpaar. Es ist die Motivation, es ist der Motor. Darf ich fragen, sind wir so von der Liebe, von der Sehnsucht zum Herrn Jesus erfüllt? Dass wir diesen Tag der Entrückung gar nicht mehr erwarten können? Herr Jesus, wann kommst du? Wann wird es sein? Sehnen wir uns so nach Jesus, dass er wiederkommt? Dass sein Fest beginnt? Paulus sagt den Korinthern, ihr lieben Korinther, alles von euch soll von Liebe bestimmt sein. Und wenn wir so von der Liebe zum Herrn Jesus bestimmt sind, wenn die Liebe zum Herrn Jesus unser Leben prägt, dann sind wir ganz liebevoll mit unserem Nächsten, auch wenn er Apollos heißt und sich vielleicht nicht genau gleich verhält, wie wir es gerne hätten. Wenn wir von der Liebe bestimmt sind, dann haben wir eine große Last für das Evangelium. Wenn wir von der Liebe bestimmt sind, dann wird auch die Sehnsucht in unserem Herzen immer größer. Herr Jesus, komm bald. Wenn wir von der Liebe bestimmt sind, dann wird auch unsere Last für das Evangelium und Gottes Sache wird ganz praktisch. Und genau das sehen wir auch im nächsten Vers, in Vers 15. Dann heißt es nämlich, da kommt der Apostel Paulus, nachdem er gesagt hat, alles was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Und dann wird diese Liebe wird praktisch, auch in unserem Leben. In Vers 15 heißt es, noch eines, liebe Geschwister. Ihr kennt die Familie des Stephanas. Das waren die Ersten, die nach Achaia an Jesus Christus glaubten. Und sie haben sich ganz in den Dienst für das Volk Gottes gestellt. Also das heißt, diese Familie, die war entzündet von der Liebe zum Herrn Jesus. Und diese Liebe drückt sich dann ganz praktisch aus. Es ist die Liebe zu seiner Gemeinde. Es ist die Liebe für seinen Auftrag. Es ist die Liebe für seine Wiederkunft. Sind wir bestimmt von der Liebe zu unserem Herrn Jesus und können wir es gar nicht mehr warten, wenn der Jesus bald kommt? Und dann kommt der Apostel Paulus und er schließt den ganzen Korintherbrief ab, indem er noch verschiedenste Namen aufzählt. Und er zählt in Vers 16, lesen wir miteinander, und dann zählt er auch ein Ehepaar auf, das immer wieder im Neuen Testament vorkommt. Wir lesen miteinander Vers 16. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Da ist ein Ehepaar. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle. Also der Apostel Paulus, er sagt, die Brüder grüßen euch, die Gemeinde grüßen euch und ein Ehepaar, und er nennt er sogar einen Namen. Und er sagt, es grüßen euch Aquila und Priscilla. Dieses Ehepaar kommt 6-mal im Neuen Testament vor. Und jedes Mal, wenn Sie irgendwo eine Bibelstelle lesen, wo dieses Ehepaar vorkommt, ist es immer im positiven Sinn, immer. Faszinierend. Das heißt, der Apostel Paulus hat den ganzen Korintherbrief mit vielen Nöten, mit vielen Sorgen, mit vielen Anfechtungen geschrieben und ganz am Schluss schreibt er ein Ehepaar auf, das 6-mal in der Bibel erwähnt wird im Neuen Testament und zwar immer im positiven Sinn. Dieses Ehepaar ist immer motivierend, immer mutmachend und immer im Zusammenhang mit der Verbreitung des Evangeliums. Dieses Ehepaar ist ein Maranatha-Ehepaar, das Jesus erwartet. Und wir wollen ganz kurz mal schauen, wo dieses Ehepaar alles vorkommt. Apostelgeschichte 18, ab Vers 1. Das erste Mal wird es erwähnt in Apostelgeschichte 18. Da heißt es, wie der Apostel Paulus, er war in Athen. Und heißt es, danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und in Korinth findet er einen Juden namens Aquila. Aus Pontius gebürtig. Der war vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Claudius befohlen hatte, also der Kaiser Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Und der Claudius, der hat die Juden und die Christen im Jahr 49 nach Christus aus Rom vertrieben. Und unter diesen waren eben auch Aquila und Priscilla. Und sie kommen dann von Rom, kommen sie nach Korinth. Und dort eröffnen sie einen eigenen Laden, einen kleinen Fabrikladen, keine Ahnung, wie das ausgesehen hat. Und sie waren Zeltmacher vom Beruf. Und nun kommt der Apostel Paulus und er findet bei ihnen Unterkunft. Ob sie schon Christen waren oder nicht, sagt die Bibel nicht. Aber interessant, dieses Ehepaar ist sehr gastfrei. Sie nehmen sofort den Paulus zu sich auf. Sie haben ein offenes Haus, ein offenes Herz. Ein Apostel Paulus mit seiner Botschaft ist herzlich willkommen. Und dann in Vers 18 von Apostelgeschichte 18 sehen wir dieses Ehepaar. Es fasst einen ganz schnellen Entscheid. Wir lesen Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien. Und wer ist im Schlepptau? Priscilla und Aquila. Das heißt, die haben einfach von heute auf morgen haben die ihr Geschäft geschlossen, ihre Sachen verkauft, vielleicht ihr Handwerkzeug in einen Beutel mitgenommen und haben sich mit dem Apostel Paulus auf Missionsreise begeben. Sie geben für die Sache Jesu, geben sie ihre ganze Existenz auf, packen die Koffer und machen sie auf den Weg. Was für ein Zeugnis eines Ehepaares, brennend in der Erwartung, dass Herr Jesus er heute wiederkommt. Dann in Vers 24 lesen wir, da heißt es, Apostelgeschichte 18, ab Vers 24, aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, der kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Also er war noch im Alten Testament unterwegs. Und er fing an, öffentlich in den Synagogen aufzutreten. Und nun, als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, dann nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genau aus. Das heißt also, dieses Ehepaar hat gemerkt, dieser junge Mann, er brennt für das Wort Gottes. Er brennt für die Bibel, aber er kennt Jesus noch nicht. Er kennt die ganze Lehre der Gnade noch nicht. Aquila und Priscilla waren in der unterrichtet, sie waren mit dem Paulus unterwegs. Und nun nimmt dieses Ehepaar diesen Apollos zur Seite und sie bringen ihre Gaben mit ein, sie unterstützen diesen Apollos, sie motivieren und stärken ihn. Und interessant, da ist keine Spur von Eifersucht oder Besserwisserei. Nein, ein Ehepaar nimmt einfach diesen Apollos zu sich nach Hause und sie fangen ihm an, den ganzen Heilsweg zu erklären, das ganze Evangelium darzulegen. Und interessant, dieser Apollos weiterhin ein glühender, brennender Evangelist für die Sache Gottes. Sind wir motivierend für andere Gläubige? Stärken wir anderen den Glauben? Sind wir gerne bereit, ihnen das Evangelium zu erklären, mutmachend auf dem Weg mit Jesus? Ja, über sie heißt es, ich lese nochmal Vers 26, Aquila und Priscilla nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Faszinierend. Da kann ich nur sagen, Halleluja, wirklich. Preis den Herrn. Was für ein Geschenk ein solches Ehepaar. Weil dieses Ehepaar, es ist willig, es ist gern unterwegs, es ist demütig, hat seelsorgliches Geschick, liebt und brennt für Jesus, erwartet seine Wiederkunft und unterstützt den Apostel Paulus und die Gemeinde Jesu, wo sie nur können. Faszinierend. Und dann sehen wir, wie diese eine eigene Hausgemeinde haben, das heißt, sie haben einen Hauskreis. In Vers 19, Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus, das heißt, Paulus ergrüßt die Gemeinde im Haus von Aquila und Priscilla, in Vers 19 von unserem Kapitel. Ja, was heißt das? Die haben einen Hauskreis gehabt und sie konnten das, was ihnen auf dem Herz brannte, nicht für sich behalten. Sie schätzen das Zusammensein im Gotteslob, den Austausch. Und dieses Ehepaar geht aber noch weiter. In Römer Kapitel 16, ab Vers 3. Römer 16, ab Vers 3. Da schreibt Apostel Paulus, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Die sind sogar bereit, für den Apostel Paulus ihr Leben zu lassen, um ihn zu schützen, zu stärken, zu unterstützen. Faszinierend. Und noch einmal werden Priska und Aquila erwähnt, nämlich im 2. Timotheus 4, Vers 19, die letzte Erwähnung über dieses Ehepaar. Und der 2. Timotheusbrief ist ja der letzte Brief des Apostels Paulus. Oder einer der letzten Briefe, Entschuldigung. Der 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 19. Und es heißt, Ganz am Schluss seines Lebens erwähnt Paulus noch einmal dieses Ehepaar. Und er sagte, grüßt Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Was bedeutet das? Die ganze Zeit war dieses Ehepaar treu mit dem Herrn unterwegs. Bis am Ende des Lebens vom Apostel Paulus. Sie waren treu geblieben. Sie waren dem Evangelium verbunden in guten und in schlechten Zeiten. Sie waren unterwegs in Reisen, in Zeiten, die es gut ging und Zeiten der Verfolgung. Und in allem hielten sie am Evangelium und an Jesus Christus fest. Faszinierend. Und mit diesem Zeugnis schließt der Apostel Paulus den ersten Korintherbrief. Wie wenn der Apostel Paulus den Korinthern Mut machen möchte. Schaut ihr, lieben Korinther, ihr lebt in Sünde. Ihr habt Streit untereinander. Ihr geht miteinander vor Gericht. Ihr seid betrunken beim Abendmahl. Ihr lebt in sexueller Unmoral. Aber schaut einmal, was das Evangelium vermag. 1. Korinther, Kapitel 16, ganz am Schluss, Vers 19. Ein junges oder vielleicht schon älter gewordenes Ehepaar, das in all der Zeit treu mit dem Herrn Jesus unterwegs war, macht es genau gleich wie dieses Ehepaar, folgt ihnen auf ihren Spuren, werdet und seid ein Segen, erwartet den Herrn Jesus, stellt euer Leben ihm zur Verfügung, wandelt mit ihm, lasst euch gebrauchen im Dienst für den lebendigen Gott. Und so schließt dann Paulus mit den letzten Worten und sagt, Vers 22 bis 24, Maranatha, unser Herr kommt. Und die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, denen ich durch Jesus Christus verbunden sind. So möchte der Apostel Paulus uns, wie damals in Korinthern, Mut machen. Und er stellt uns ganz lebendige Zeugnisse eines Ehepaars vor Augen, das entschieden mit Jesus unterwegs war und ein großer Segen wurde für ihn selber, für die Gemeinde und auch ihre Umgebung. Wir wollen miteinander stille werden und beten. Herr Jesus, wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du Menschen herausrufen kannst, verändern kannst, umgestalten kannst und das alles durch dein Wort. Und schenk, dass wir auf dein Wort eingehen, dass wir Ja sagen zu deinem Wort, es auch anwenden auf unser Leben, es bejahen und dass dein Wort an mich und uns verändern kann, umgestalten in dein Bild und dass wir Menschen werden, die für andere ein Segen sind. Schenke es in deine Gnade. Danke aufs tiefstem Herzen, Herr Jesus. Amen.